NDR Info. Themen des Tages.
Unter anderem mit diesen Themen: Brände auch in Deutschland. Wie sieht es in der Region Monschau aus? Welche Dimensionen hat das Feuer an der Grenze in Belgien? Und wir werden alle immer aggressiver im Straßenverkehr. Auch Radfahrer sind da nicht ausgenommen. Es gibt eine Langzeitstudie und wir klären, warum. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. In den vergangenen Wochen haben wir über viele Brände, große Brände in Südeuropa berichtet. Frankreich, Spanien, Griechenland. Und dann war es plötzlich auch bei uns soweit. Im Westen, in Nordrhein-Westfalen, hat es Ende der vergangenen Woche angefangen zu brennen. Und schnell entwickelte sich bei Monschau dann eine Großlage durch einen Brand auf belgischer Seite im Naturschutzgebiet Hohes Venn. Und dieser drohte auch auf die deutsche Seite überzugreifen. Deswegen fand auch der Wind immer besondere Beachtung. Menschen aus Monschau mussten ihre Häuser verlassen. Andere wurden aufgefordert, wegen der schlechten Luft besser bei Verwandten und Freunden unterzukommen. Hunderte Einsatzkräfte sind am Boden und in der Luft im Einsatz und alle hofften auf Regen. Nun gibt es ja im Norden heute einzelne Regenschauer. Deswegen habe ich Sophie Naim im Studio Aachen gefragt, wie entwickelt sich denn die Wetterlage vor Ort? Hat denn schon Regen auch Einfluss auf die Feuer?
Ja, es gibt Regen und alle sind heute Morgen richtig erleichtert aufgewacht, als sie die Wassertropfen auf der Fensterscheibe gehört haben, glaube ich. Also es gibt ein leichtes Aufatmen durch den Regen. Das Feuer ist im Naturschutzgebiet Hohes Venn in Belgien nicht weiter auf die deutsche Grenze vorgerückt. Der Gouverneur der Provinz hat das auch auf Facebook geschrieben, dass Teile des Brandes unter Kontrolle seien. Ja, Regen und ausbleibendem Wind sei Dank. Die Einsatzkräfte entlastet das ein wenig. Und die tun natürlich weiterhin alles, um den Brand in dem Naturschutzgebiet in den Griff zu bekommen. Vom Boden aus ist das wegen der großen Moorflächen nicht immer möglich. Da sacken zum Teil auch die Löschfahrzeuge ein. Deswegen gibt es vor allem internationale Unterstützung aus der Luft. Aus Schweden, Norwegen, Tschechien mit Helikoptern und Löschflugzeugen. Und seit heute beteiligt sich auch die Bundeswehr mit 2 Hubschraubern. Also vielleicht mal zur Veranschaulichung: mit jedem einzelnen Flug können damit 2000 Liter Löschwasser abgelassen werden. Das bringt also auf den Schlag deutlich mehr als ein bisschen Regen, der von oben kommt, weil Dauerregen hat sich hier leider nicht eingestellt.
Also es heißt, das belgische Feuer hat sich jetzt nicht weiter Richtung Deutschland ausgebreitet. Das ist ja soweit schon mal die gute Nachricht. Trotzdem hören wir ja aus Monschau, dass da 2 Straßenzüge evakuiert wurden und die Bewohner dürfen nicht zurück. Warum nicht?
Genau, die Geruchsbelastung ist dort einfach viel zu hoch. Also ich habe auch gesehen, wie dicke Rauchwolken da durch die Fachwerkhäuser sich den Weg bahnen. Deswegen raten die Experten auch dringend dazu, im näheren Umfeld FFP2-Schutzmasken zu tragen. Und ja, da geht die Gesundheit einfach vor. Das ist der Hauptgrund, warum die ja insgesamt rund 30 Einwohner da nicht zurückgehen dürfen. Da hat die Bürgermeisterin gerade auf der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, die wollen da einfach gar kein Risiko eingehen. Deswegen heißt es für die weiterhin abwarten. Das Gute ist vielleicht, dass es derzeit immerhin keine weiteren Evakuierungen gibt. Also diese 2 Straßenzüge sind betroffen, ja, aber mehrere eben jetzt dann doch nicht.
Jetzt haben Sie die Hilfskräfte schon angesprochen, auch die internationale Hilfe. Aber wir haben auch gehört, am Anfang lief das nicht so ganz reibungslos zwischen Deutschland und Belgien. Ist das auch ein Punkt, den man noch aufarbeiten muss?
Ich denke ja. Also ich habe einen Polizeisprecher aus Monschau gehört, der wollte dringend an der Zusammenarbeit arbeiten. Wie man hier gerüchteweise hört, gab es auch einen Unfall mit einem belgischen Fahrzeug, was dann wiederum natürlich den Einsatz vor Ort auch erschwert. Also die Zusammenarbeit scheint da nicht optimal zu verlaufen. Aber ja, ich glaube, so einen Fall hatten die Einsatzkräfte auch noch nicht.
Und wenn wir auf die Schäden schauen, auf das abgebrannte Gebiet, gibt es denn da schon eine erste Bilanz? Hat man da schon Zahlen, eine Größenordnung?
Ja, in Belgien haben die Flammen bereits eine Fläche von mehr als 3000 Hektar zerstört. Das ist der größte Waldbrand in der Geschichte des Landes. Wie weit sich das noch ausbreitet, das kann man leider noch nicht sagen, denn es ist nach wie vor total windabhängig, wie schnell sich das Feuer dann eben doch weiter ausbreiten könnte. Deswegen muss man da abwarten.
also die Gefahr ja noch nicht gebannt. Kommen wir zu einem weiteren Brandgebiet im Hürtgenwald in der Eifel, wo Ende vergangener Woche der größte Waldbrand in der Geschichte Nordrhein-Westfalens entstanden war. Da stehen die Zeichen wohl weiter auf Entspannung. Da konnten evakuierte Bewohner gestern wieder zurückkehren, waren ganz glücklich, ihren Besitz mehr oder weniger unversehrt vorzufinden. Aber da gibt es auch noch gefährliche Glutnester. Also das heißt, da muss man auch noch nachsorgen?
Auf jeden Fall. Also der Landrat des Kreises Düren, Ralf Nolten, der hat offiziell Entwarnung gegeben. Der Waldbrand sei soweit unter Kontrolle. Es sind aber trotzdem noch 400 Leute im Einsatz und die sagen eben schon, dass sie noch viel zu tun haben, weil es einfach doch noch zahlreiche Glutnester gibt. Die müssen jetzt gelöscht werden. Man möchte da jetzt langsam nicht mehr in einem Riesentrupp zusammenarbeiten, sondern sich in kleine Gruppen aufteilen, die sich dann um die einzelnen Glutnester kümmert. Also ein bisschen eine Strategiewechsel. Aber insgesamt stehen die Zeichen in Hürtgenwald eben doch mehr auf Entspannung als in Monschau.
Aus dem Studio Aachen waren das Informationen von Sophina Naim zu den Waldbränden nahe Monschau. Jetzt heißt es dranbleiben, sich nicht täuschen lassen, nur weil es gerade wieder abgekühlt hat und es ein bisschen regnet, die Brände großteils unter Kontrolle sind. Die Probleme sind ja tiefliegender und deswegen auch nicht weg. Hitze wird ein Thema bleiben. Wie können wir uns besser anpassen? Auch Städte umbauen, Häuser, Wohnungen, Schulen und Pflegeheime hitzefest ausstatten, uns vor Bränden schützen. Dazu haben die SPD-geführten Bundesministerien am Wochenende einen gemeinsamen Aktionsplan vorgelegt. 40 Seiten stark, 4 Seiten stark mit nationalem Hitzeaktionsplan, Änderungen im Bauplanrecht und auch dem geplanten Schutz von Beschäftigten. Weitere Forderung, die Klimaanpassung solle ins Grundgesetz. Aber da bleibt der Koalitionspartner CDU doch sehr zurückhaltend. Nicole Markwald berichtet aus Berlin.
4 Seiten Papier, 1 Dutzend Maßnahmen. Darunter zum Beispiel Änderungen im Bauplanungsrecht oder Maßnahmen zum Schutz von Beschäftigten gegen die extremen Temperaturen. Vorschläge für einen vorausschauenden Umgang mit Hitze, Niedrigwasser und anderen Folgen des Klimawandels steht über dem Papier, das am Wochenende bekannt wurde. Beschlossen haben es die sozialdemokratischen Ministerinnen und Minister für Finanzen, Soziales und Arbeit, Bauen und Entwicklung unter Federführung des Umweltressorts. SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil fordert den Koalitionspartner zu einem gemeinsamen Vorgehen auf. Es gehe darum, den Klimawandel wirklich anzugehen, sagte er am Rande einer Veranstaltung in Rheinland-Pfalz.
Das ist keine Eintagsfliege, sondern ein Thema, um das wir uns immer kümmern müssen. Und da wollen wir jetzt mehr Druck machen.
Die Sozialdemokraten fordern auch, die Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung und Naturschutz noch in dieser Wahlperiode im Grundgesetz zu verankern. Dann nämlich könnte die Bundesregierung Städten und Gemeinden auch außerhalb einzelner Förderprogramme finanziell unter die Arme greifen. Der Regierungspartner der SPD, die Union, zeigt sich skeptisch. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion Klaus Mack erklärte:
Der Weg der Union ist ja zunächst einmal, dass wir überlegen, macht es Sinn, diese Gemeinschaftsaufgabe, die dort vorgeschlagen wurde, die ja ein Prüfauftrag zunächst mal ist, bringt die praktisch mehr Wirkung als das, was wir bisher haben? Und das ist eigentlich die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen.
Man könne schon jetzt unbürokratisch und praxisnah helfen. Die Länder hätten ja zum Beispiel Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur. Dazu kommt eine erhebliche Hürde. Für eine Änderung im Grundgesetz braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge erinnert im Deutschlandfunk:
Wir haben das schon in der letzten Legislaturperiode gefordert. Das braucht dafür eine Grundgesetzänderung. Und damals hätte es die CDU aus der Opposition heraus gebraucht. Die war nicht bereit mitzumachen.
Soll heißen, schön und gut, was die SPD sich da überlegt hat. Aussicht auf Erfolg mit diesem Regierungspartner sieht die Grünen-Politikerin nicht. Ohnehin hält Dröge die Ankündigung von Finanzminister Klingbeil für scheinheilig. Klimaschutz habe einen schweren Stand in der Koalition.
Zweckentfremdet Gelder im Klima- und Transformationsfonds, die für Klimaschutz da sind, das ist die Realität, an der man Lars Klingbeil messen muss. Und das andere sind bislang leere Worte.
Die SPD-Ministerinnen und Minister sehen ihr Papier als ersten Schritt. Sie wollen sich damit bei der anstehenden Klausur mit der Union Ende August befassen. Greenpeace forderte, die Klimakrise gehöre ins Zentrum der Kabinettsklausur. Viele Verbände begrüßen den SPD-Vorstoß. Es seien wichtige und überfällige Schritte, um Deutschland besser auf Hitze, Dürre, Niedrigwasser und andere Klimafolgen vorzubereiten, heißt es vom Naturschutzbund Deutschland. Die Deutsche Umwelthilfe mahnt, es dürfe aber nicht beim nächsten Lippenbekenntnis bleiben.
Soweit Nicole Markwald aus dem Hauptstadtstudio und wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Auch unser Korrespondent Dietrich Karl-Meurer findet, die Klimaanpassung gehöre ins Grundgesetz.
Dieser Sommer zeigt, worum es geht. Tausende Hitzetote, Waldbrände, ausgetrocknete Böden, historisch niedrige Flusspegel und drohende Ernteausfälle. Die Folgen des Klimawandels sind nicht mehr Zukunftsmusik, sie sind Gegenwart. Wenn jetzt darüber diskutiert wird, Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern im Grundgesetz zu verankern, dann klingt das nach Aktionismus. Kaum wird ein Problem akut, schon wird über eine Verfassungsänderung nachgedacht. Nur, es spricht einiges dafür. Die aktuellen Hitzeschutzpläne können nur kurzfristig helfen. Die eigentliche Herausforderung ist größer. Städte müssen widerstandsfähiger werden, Wasserreserven gesichert und Wälder an ein trockeneres Klima angepasst werden. Das ist eine Aufgabe für Jahrzehnte. Eine Verankerung im Grundgesetz würde dafür sorgen, dass sie dauerhaft ernst genommen wird. Die Folgen des Klimawandels machen nicht an Ländergrenzen Halt. Was lokal umgesetzt wird, ist längst eine nationale Herausforderung. Deshalb sollten Bund und Länder gemeinsam Verantwortung übernehmen. Und schließlich die Frage des Geldes. Viele Kommunen können die nötigen Investitionen nicht allein stemmen. Eine Grundgesetzänderung würde die Voraussetzung schaffen, damit der Bund dauerhaft mitfinanzieren kann. Natürlich haben die Kritiker recht, nicht jede politische Aufgabe gehört ins Grundgesetz. Doch die Anpassung an den Klimawandel darf nicht davon abhängen, wie reich eine Kommune ist oder wer gerade auf Landesebene regiert. Klimaanpassung ist zu groß, zu teuer und zu langfristig, um vom politischen Willen einzelner Landesregierungen oder der Finanzkraft einzelner Kommunen abzuhängen. Genau deshalb gehört sie ins Grundgesetz.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl-Meurer. Es gibt jetzt einen dritten Elbtunnel, allerdings nicht für Autos und Lkw, sondern nur für Stromkabel. Eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte in Deutschland. Zwischen Wewelsfleth in Schleswig-Holstein und Wischhafen in Niedersachsen ist der Südlink-Tunnel zur Unterquerung des Flusses nun fertig. Diese Stromautobahn soll von Schleswig-Holstein über Niedersachsen und Thüringen bis nach Bayern und Baden-Württemberg laufen. Heute waren Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Christian Mayer, der niedersächsische Umweltminister, vor Ort. Und unser Reporter Jörn Pietschke.
Ein Countdown, eine stilisierte Tunnelbohrmaschine auf einer Leinwand. Dahinter der Tunnel in blaues Licht getaucht. Dann verschwindet die Leinwand und Ina Kamps vom Südlink-Betreiber TenneT, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Niedersachsens Umweltminister Christian Mayer schaufeln einen kleinen Sandhaufen in einen Transportbehälter. So wurde heute der Tunneldurchbruch 40 Meter tief unter den Wischhafener Weiden inszeniert. Für Umweltminister Mayer ist der Elbling-Tunnel auch ein Durchbruch für die Energiewende. Mit konkreten Vorteilen für die Stromkunden in Deutschland.
Er hat davon eine Senkung der Strompreise, weil wir unseren vielen Windstrom, den wir auf See und im Norden produzieren, in den Süden leiten können und dort Kohle- und Gaskraftwerke ersetzt werden und wir ihn gut nutzen können. Und damit tragen wir zur Senkung der Strompreise in ganz Deutschland bei. Und wir haben ein Stück mehr Sicherheit, weil mit dem Windstrom in den Süden kommt auch Sonnenstrom mal in den Norden. Also wir helfen uns gegenseitig und haben eine immer stärkere, auf heimischen erneuerbaren Energien basierende, günstige Energieversorgung.
150 Arbeitskräfte haben die Tunnelbohrmaschine Elsa 1,5 Jahre lang im Schichtbetrieb rund um die Uhr vorangetrieben. 5,2 Kilometer unter der Elbe hindurch. Der Elbtunnel, sagt Minister Mayer heute, war das schwerste Stück der mehr als 700 Kilometer langen Stromautobahn Südlink, die ab 2028 Windstrom in der Größenordnung, wie sie 4 Atomkraftwerke produzieren könnten, von Nord nach Süd bringt.
Drängeln, hupen, beschimpfen, zumindest in der Großstadt, total normal im Straßenverkehr. Und zwar nicht nur von einigen wenigen Autofahrern, auch Radfahrer fahren gern auf Gehwegen oder schlängeln sich durch enge Lücken oder fahren über Rot. 30 im Wohngebiet ist doch auch nur eine Empfehlung, oder? Und das ist jetzt nicht nur mein subjektiver Eindruck, sondern es gibt Zahlen dazu aus einer Langzeitstudie und demnach hat die Aggressivität im Straßenverkehr in Deutschland zuletzt deutlich zugenommen. Über den Kampf um die Straße habe ich mit Kirstin Zeitler gesprochen, Leiterin der Unfallforschung der Versicherer im Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft GDV. Und ich habe sie gefragt, sie haben ja 23 Werte für aggressives Verhalten ermittelt. Was gehört denn da eigentlich alles dazu?
Dazu gehört zum Beispiel Drängeln, also wenn der Vorausfahrende vermeintlich bummelt, dicht aufzufahren und ihn sozusagen dazu zu bewegen, die Spur zu verlassen. Dazu gehört aber auch Lichthupe geben, beim Überholen dann so dicht einscheren, dass der, den ich gerade überholt habe, bremsen muss. Oder auch wenn ich das Gefühl habe, der Hintermann möchte überholen, auf die Bremse treten, um ihn allein zu ärgern. Dazu gehört aber auch, wenn sich lange Schlangen an der Ampel bilden, einfach vorbeizuziehen und vorne einzuscheren. Und bei Radfahrern zum Beispiel kann das auch sein, sich die Vorfahrt zu erzwingen oder auch mal bei einem stockenden Verkehr sich durch die Autos durchzuschlängeln.
Ihre Zahlen beruhen ja auf Befragungen. Also das heißt, da haben Verkehrsteilnehmer zugegeben, dass sie schon mal die Vorfahrt erzwingen oder ausbremsen. Und das ist jetzt gestiegen, diese Zahl.
Genau so ist es. Die Zahlen sind vom letzten Erhebungszeitraum, das war 2023, zu diesem Jahr nochmal deutlich schlechter geworden und in einzelnen Befragungswerten tatsächlich erheblich sogar. Und das hat uns auch überrascht in diesem Maße. Wir können also eindeutig von dem Trend ausgehen, denn das Ganze beobachten wir schon seit 10 Jahren.
Also das heißt auch, man ist sich des eigenen Fehlverhaltens bewusst, ändert es aber nicht. Was sind denn aus Ihrer Sicht vielleicht auch Gründe, dass der Umgangston rauer geworden ist?
Einer der Hauptgründe ist der zunehmende Stress. Wir haben also einen sehr hektischen Alltag, sehr schnelle Reaktionszeiten. Das Ganze wird auch befeuert durch das Handy natürlich. Ja, wir sind es ja inzwischen gar nicht mehr gewöhnt, auch mal eine Weile zu warten, bis der andere vielleicht zurückruft oder antwortet. Also wir haben permanent das Gefühl, erreichbar sein zu müssen, reagieren zu müssen. Und dann baut sich ein gewisser Druck auf. Und den kann man natürlich im Straßenverkehr in Anführungsstrichen herrlich ausleben. Beziehungsweise wir haben ganz viele Punkte, an denen wir uns ärgern können, weil wir ganz schnell von A nach B wollen. Und da ist die rote Ampel im Hintergrund oder der Fußgänger, der über die Straße geht oder eben das Fahrzeug, was vor mir aus meiner Sicht zu langsam fährt. Also viele, viele Konfliktpunkte, an denen sich dann so ein Ärger auch entladen kann.
Und ist es jetzt nur der Ärger, ist es nur der Ton oder kann man auch sehen, dass daraus mehr Unfälle erwachsen durch dieses aggressive Verhalten?
Diesen unmittelbaren Zusammenhang, der lässt sich schwer herstellen, weil wir haben keine objektiven Daten. Das liegt daran, dass ja de facto bei einem Unfall erstens die Polizei das erheben müsste und der vor allen Dingen, der den Unfall verursacht hat, müsste auch einräumen. Ich war so wütend, dass ich im Zweifel auf die Tube gedrückt habe oder so geschnitten habe, dass der andere vielleicht die Kontrolle über den Wagen verloren hat. Das wird natürlich keiner tun. Deswegen gibt es keine objektiven Daten dazu. Umso wichtiger ist eben diese Studie. Und wir können ja hier auch sehr schön dieses Delta zwischen Eigen- und Fremdbild zum wiederholten Male belegen, dass also die Menschen die Fehler immer bei anderen sehen, aber nicht bei sich selber.
Jetzt fordern Sie als Verband auch schärfere Kontrollen und Sanktionen. Reicht es aus, um unser Verhalten zu verändern? Weil nochmal, Sie haben ja abgefragt und Menschen haben es zugegeben. Also Sie wissen es schon, aber Sie ändern es nicht. Wo könnten da andere Ansätze auch sein?
Ja, also die Kontrollen und Sanktionen sind tatsächlich ein wichtiger Punkt. Die Aggression zwar nicht immer, aber sie kann eben auch dazu führen, dass ich Regeln tatsächlich breche. Das heißt also über die Höchstgeschwindigkeit fahre oder das kann bis zur Nötigung ja auch hingehen. Oder ich fahre bei Rot, weil die Ampel mich vielleicht gerade geärgert hat und ich nicht bereit bin, stehen zu bleiben. Also es kann zu einem Regelbruch führen, deswegen brauchen wir auch Kontrollen. Die haben unsere Befragten auch zum wiederholten Male gezeigt, dass sie viel zu wenig stattfinden. Die Menschen rechnen sogar inzwischen fast häufiger mit Kontrollen, als sie wirklich erleben. Und sie haben auch gesagt, die Sanktionen, also jedenfalls ein Teil der Befragten, hat gesagt, die Sanktionen sind durchaus mild in Deutschland. Und das entspricht auch der Realität mit Blick aufs europäische Ausland. Da haben wir also noch Nachholbedarf. Aber wir müssen auch schauen, wie kriegen wir einen gesellschaftlichen Wandel hin? Wie können wir Stress rausnehmen? Wie kriegen wir die Menschen dazu, sich rücksichtsvoller zu verhalten? Und da sind alle Beteiligten gefragt, Verkehrspsychologen, aber auch Verkehrsplaner. Die Infrastruktur spielt eine große Rolle. Wie können wir Straßen gestalten, damit wir Konfliktpunkte minimieren oder vielleicht sogar ganz vermeiden? Zum Beispiel Ampelschaltung so gestalten, dass die Radfahrer und Fußgänger ihr eigenes Grün bekommen und nicht nur ein Stückchen schneller Grün bekommen als die Autofahrer, sondern wirklich trennen. Dann haben wir den Konflikt schon mal von vornherein ausgeschlossen. Oder auch die Flächen. Wir brauchen Radwege etc., wo mehr Raum ist, damit wir hier deeskalieren und ein Stück weit die Menschen auch gar nicht reizen. Aber jeder eigene ist natürlich auch selbst gefragt. Wie kann er an seiner Impulskontrolle arbeiten, wenn er dazu neigt, sich seinem Ärger Luft zu verschaffen und eher auszuteilen, als sich zurückzunehmen?
Das gehöre ich durchaus auch zu den Genervten, wenn man zum dritten Mal die Vorfahrt genommen bekommt oder, Sie haben es angesprochen, eben als Radfahrer auch die rote Phase hat. Aber mal stehen bleiben, obwohl man nicht müsste und anderen den Vortritt lassen, da bekommt man oft schon das erste Lächeln des Tages und es kostet einen selber nur 10 Sekunden. Sie haben schon gesagt, Impulskontrolle wäre auch ein Thema. Also eigentlich müssen wir uns doch alle selber an die Nase fassen.
Auf jeden Fall ist das ein Teil der Lösung. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen und ich hoffe so ein bisschen, dass wir auch uns nicht anstecken lassen, vor allen Dingen auch nicht mitziehen lassen. Also jeder, der natürlich sich aggressiv verhält und damit durchkommt und die anderen, die es beobachten und merken, er hat Erfolg, die empfinden sich selbst ja im Hintertreffen mit ihrem rücksichtsvollen Verhalten. Das heißt, sich nicht anstecken zu lassen, dass es sie nicht hochschaukelt, sondern dann wirklich ruhig zu bleiben und eher vielleicht durch besondere Freundlichkeit vielleicht zu glänzen und andere damit zu ziehen. Da können wir, glaube ich, von den Asiaten auch ein Stück was lernen. Das ist also auch, glaube ich, eine Frage, wie das Volk so tickt, wie wir selber so aufgestellt sind. Und da haben wir Deutschen, glaube ich, noch Nachholbedarf.
Sagt Kerstin Zeitler, Leiterin der Unfallforschung der Versicherer im Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft GDV zur Aggressivität im Straßenverkehr. Zwei schwere Erdbeben haben in den vergangenen Wochen Kolumbien und Venezuela erschüttert. Schwere Schäden gab es im ärmeren Venezuela. Ende Juni kamen dort mehr als 6.300 Menschen ums Leben. 50.000 Häuser sind zerstört. Wir schauen jetzt etwas konkreter auf die Lage in Kolumbien. Dort hat vor genau einer Woche die Erde gebebt und vor allem die Café-Region erschüttert. Zu spüren war das Beben aber fast im ganzen Land und vor allem es hat auch hunderte Nachbeben gegeben. Gestern Abend haben Latino-Stars ein großes Spendenkonzert in Miami gegeben, das auch übertragen wurde. In beide Länder sollten möglichst viele Spenden gesammelt werden für die Hilfe vor Ort. Da muss man noch sehen, wie viel zusammengekommen ist. Zur Lage habe ich mit unserer Korrespondentin für die Region gesprochen, Christina Fürmöbis, und sie gefragt, wie viele Menschen werden denn in Kolumbien eigentlich noch vermisst?
Nach offiziellen Angaben sind knapp 300 Menschen gestorben, 4000 Menschen gelten als verletzt und es gibt offenbar auch noch ungefähr 300 Menschen, die vermisst sind. Das sind die Angaben der Nationalen Katastrophenschutzbehörde.
Nun hat dieses Erdbeben ja vor allem auch die Café-Region getroffen in Kolumbien, aber es war generell im Land spürbar, bis hin in die Hauptstadt Bogotá, also weite Bereiche davon betroffen. Wie gut ist denn mittlerweile Hilfe auch in entlegenere Gebiete im Westen Kolumbiens gekommen?
Die waren am Anfang ja total abgeschnitten von der Hilfe, weil die Region, also Chocó vor allem im Westen des Landes an der Pazifikküste, auch generell sehr abgeschottet ist, also die kaum befahrbar. Es gibt kaum Straßen. Manche Orte kann man nur via Boot oder Flugzeug erreichen. Und da höre ich zumindest, dass jetzt auch von privaten Initiativen und lokalen Hilfsprojekten langsam Hilfe ankommt. In Flügen werden da Hilfsgüter an die entlegenen Gebiete geschickt.
Und generell, wie ist die humanitäre Lage in Kolumbien? Wie geht es auch den Menschen, die ihr Hab und Gut oder sogar Angehörige verloren haben?
Für die ist die Lage natürlich sehr, sehr dramatisch. Sie müssen jetzt versuchen, ihr Trauma zu überwinden, Abschied zu nehmen von den Menschen, die sie verloren haben und unter Umständen auch noch selbst gucken, wo sie überhaupt unterkommen können. Laut UN-Welternährungsprogramm sind 100.000 Menschen ohne Bleibe aktuell. Das heißt, sie müssen entweder bei Verwandten unterkommen, bei Freunden oder eben im Freien schlafen und in provisorisch eingerichteten Camps. Es fehlt also an vielem, an Schlafsäcken, an Zelten, an Medikamenten, an Trinkwasser und so weiter. Für die ist die Lage auf jeden Fall gerade sehr schwierig.
Das Erdbeben hat sich ja ereignet wenige Tage, nachdem der neue kolumbianische Präsident ins Amt gekommen war. Er wiederum war großer Kritik ausgesetzt, weil er am Anfang ja gesagt hat, er kommt da ohne internationale Hilfskräfte klar. Jetzt hat er die USA um Zollaussetzung gebeten, um kolumbianischen Unternehmen in dieser schwierigen Zeit zu entlasten. Ist denn US-Präsident Trump darauf schon eingegangen?
Also nach meinem Kenntnisstand bleibt eine Antwort aus dem Weißen Haus bisher noch aus. Aber die USA helfen auch in Kolumbien anderweitig schon. Also die haben Rettungsteams, internationale, auch geschickt. Die haben auch finanzielle Hilfen zugesagt dem kolumbianischen Präsidenten in Höhe von 26,5 Millionen US-Dollar. Das sind knapp 23 Millionen Euro. Und entsprechend hat sich da auch de la Espriella schon für die Solidarität und Unterstützung aus den USA bedankt.
Also man kann auch noch nicht ableiten, wie die politische Stimmung jetzt im Land ist.
Ja, die politische Stimmung ist gespalten. Kolumbien gilt generell als tief gespalten, was Politik anbelangt. Der kolumbianische Präsident ist ein ultrarechter Hardliner, erst seit ein paar Tagen im Amt, auch ein Politikneuling. Der wurde absolut ins kalte Wasser geworfen, um da jetzt als Krisenmanager aufzutreten. Und sein Interesse, so sagen es mich viele, ist jetzt, sich als Macher zu präsentieren, als einer, der auch im Zweifel im Alleingang diese Krise meistern kann. Aber so eine Katastrophe lässt sich natürlich nur mit Hilfe von anderen Hilfsorganisationen und Ländern bewältigen. Und entsprechend massiv war dann auch die Kritik innerhalb von Teilen der Bevölkerung gegenüber dem kolumbianischen Präsidenten.
Das war unsere Korrespondentin für Kolumbien, Christina Femöbus. Und das waren die Themen des Tages für Montag, den 17. August.